Vielen lieben Dank für diese wunderschönen Lieder. Vielen Dank auch für die Leitung beim Singen. Was für schöne Gedanken. Welch ein Freund ist unser Jesus. Wir sind nicht allein. Wir gehen nicht allein durchs Leben. Wir haben einen Freund auf unserer Seite und an unserer Seite. Und das letzte Lied, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Also kein vergeudetes Leben, kein sinnloses Leben, sondern ein Leben mit einem Ziel und unter dem Segen eines guten Gottes. Und heute würde ich gerne darüber sprechen, wie so ein Leben aussehen kann. Weil im Endeffekt jeder Mensch entscheidet, wie er sein Leben führt. Gott, der Allmächtige, hat jedem von uns die Entscheidung überlassen, welchen Weg einschlagen und wie wir durchs Leben gehen. Und heute, so wie das schon vorgestellt wurde in der Moderation, habe ich einen provokanten Titel gewählt. Nämlich, wenn du auf dem Wasser laufen willst, musst du aus dem Boot steigen. Macht das Sinn, diese Aussage? Macht das Sinn, dass du nicht auf dem Wasser laufen kannst, wenn du im Boot bleibst? Also wenn du auf dem Wasser laufen willst, ist folgerichtig, dass man sagt, musst du aus dem Boot steigen. Jetzt habe ich eine erste Frage. Wie viele von euch würden gerne auf dem Wasser laufen? Gib mir mal die Hand. Okay, ein paar wollen das. Wer sagt, vielen Dank, ich komme auch ohne dieses Experiment gut aus? Es gibt auch ein paar Hände, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich glaube, dass das Leben so abläuft, dass ob wir es wollen oder nicht, wir manchmal ins Wasser geworfen werden. Im Wasser landest du auf zwei Arten, auf zwei Weisen. Entweder weil das Leben, das Schicksal oder vielleicht manchmal Gott dich aus dem Boot rauswirft oder weil du freiwillig aus dem Boot steigst. Ich habe in meinem Leben bis jetzt, ich bin 48 Jahre alt, ich habe im Verlauf meines Lebens bis jetzt beides erlebt. Wer von euch hat beides erlebt? Dass das Leben dich aus dem Boot rauswirft? Wer hat das erlebt? Ich habe es erlebt, ich werde ein paar Beispiele geben, zwei, drei Beispiele. Vor 6 Jahren ist meine Frau an Krebs erkrankt und von jetzt auf gleich, heute war ein ruhiges Dahin, Schweben im Boot des Lebens und am nächsten Tag bist du im Sturm, im Wasser, am Ertrinken. Du hast kein Boden mehr unter den Füßen. Aber wer hat im Laufe seines Lebens auch erlebt, dass er selbst oder sie selbst, du selbst gesagt hast, ich steige aus dem Boot. Ich muss nicht, aber ich will. Mal schauen, was passiert. Okay? Ich sehe einige Hände. Vielleicht nach dieser Predigt, nächsten Sabbat werden noch mehr Hände hochgehen. Was ist leichter? Wann denkt ihr, ist es leichter, auf dem Wasser zu laufen? Wenn du rausgeschmissen wirst, wenn du rausgeworfen wirst und du hast gar keine andere Wahl, als jetzt alles zu tun, um nicht unterzugehen, oder wenn du selbst wählst? Wann ist es leichter? Wer sagt, es ist leichter, wenn du rausgeworfen bist und gar keine andere Wahl hast? Du musst dann. Wer sagt, es ist leichter? Wer sagt, es ist leichter, wenn du willst, dann ist es leichter, auf dem Wasser zu laufen? Okay, ich sehe die Hände. Ich hätte mich der ersten Gruppe angeschlossen, weil meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung ist, dass wenn du gar keine andere Wahl hast, dann tust du das, weil du keine andere Wahl hast. Aber wenn du Wahl hast, wenn du sagst, ich könnte, aber ich müsste nicht, dann finde ich, erfordert es viel mehr Überwindung, viel mehr Mut, viel mehr Begeisterung, überhaupt den Schritt rauszumachen aus dem Boot. Weil wenn du aus dem Boot aussteigst, aus dieser sicheren Zone deines Lebens, dann wirst du direkt in Schwierigkeiten geraten. Und wer wählt schon von alleine, ohne Not, Schwierigkeiten, Drama, das Gefühl, unterzugehen, vielleicht wirklich sein Leben zu verlieren, wer wählt das schon freiwillig? Und deswegen finde ich, wenn du gar keine andere Wahl hast, ist es viel leichter. Wenn du die Wahl hast, den Schritt zu machen, finde ich, wow, was für Menschen sind das? In der Geschichte aus der Bibel, die ich für heute ausgesucht habe, geht es um eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Ich werde jetzt auch nicht den ganzen Text lesen. Ich habe ihn jetzt hier projiziert. Wer will, kann da mitverfolgen. Ich werde nur kurz die Geschichte wiedergeben. Es geht um diese Gelegenheit, an dem Jesus, nachdem er 5000 Männer, weil da steht, man hat die Männer gezählt, damals haben so Kinder und Frauen nicht bei den Zählungen, wurden nicht berücksichtigt, also wahrscheinlich waren über 10.000 Menschen. Jesus speist die, wir wissen, ne, sein Wunder, nur ein paar Brote und Fische und so wie heute die Vermehrung meine Zeichnung für die Kinder, so wurde damals auch das, wurden die Brote und die Fische vermehrt. Nach diesem Ereignis schickt Jesus die Jünger auf den See, dass sie auf die andere Seite des See Genezareth überqueren, weil er sich zurückzieht, um zu beten. Und während sie auf dem See sind, mitten auf dem See, steht in der Bibel, dass ein Wind, ein Sturm aufzieht und die Wellen sind riesig und die Jünger kämpfen gegen diese Wellen an und schaffen es die ganze Nacht über nicht auf die andere Seite, weil der Wind ihnen entgegen und auch die Wellen ihnen entgegenkommen. Und gegen Morgen kommt Jesus zu ihnen auf dem Wasser laufend. Und als sie zuerst ihn wahrscheinlich so im Nebel auf dem See vom Weiten sehen, steht in der Bibel, dass sie erschracken, weil sie dachten, das ist ein Gespenst. Und die waren schon in Not und das Wenigste, was du brauchst, wenn du schon in Not bist und um dein Leben kämpfst, ist, dass noch Geister und Gespenster dich besuchen. Ja? Und die haben so Angst. Ich kann mir vorstellen, dass sie erschrecken, die erstarren. Und das ist nicht gut, wenn du auf dem See bist und eigentlich rudern sollst oder Wasser schöpfen musst. Und du erstarrst jetzt vor Angst, weil das Gespenst ist da. Aber zum Glück spricht das Gespenst zu ihnen und sagt, habt keine Angst, ich bin's, ich bin Jesus. Und weil sie die Stimme erkannten, weil sie Jesus kannten, beruhigen die sich. Und jetzt passiert das Verrückte, worüber ich heute sprechen möchte. Von den 12 Menschen, von diesen 12 Jüngern, die im Boot sind, spricht einer, steht wahrscheinlich auf und ruft auch laut zu Jesus, damit er über Wind und Wellen gehört werden kann und sagt, wenn du es bist, Jesus, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Wer ist das? Der Mann hieß Petrus. Und als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist in dieser Petrus gefahren, dass er diese Aufforderung an Jesus stellt? Wenn du so um dein Leben kämpfst und auf einmal kommt jemand zu Hilfe und du weißt, der wird jetzt alles zu beruhigen, der wird uns helfen, dann ist das so das Normalste, dass du sagst, kannst du bitte ein bisschen schneller kommen? Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Oder? Komm Jesus, steig bitte schneller ins Boot, dann kannst du vielleicht mitrudern oder vielleicht kannst du ein Gebet sprechen und dann wird es besser. Aber ich persönlich, ich glaube nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, das von Jesus zu verlangen, was Petrus tut. Also mitten in diesem Sturm, in dieser Notsituation, bittet er Jesus, ihn auf dem Wasser zu ihm laufen zu lassen. Wenn du es bist, dann sag, dass ich zu dir komme. Und Jesus sagt, Petrus, hast du deinen Verstand verloren? Bleib da im Boot, bis ich da bin. Was sagt ihr, wenn eins eurer Kinder in Gefahr ist? Keine Ahnung, die sind geklettert irgendwo ganz hoch und schreien zu euch runter, Papa, guck mal, wie hoch ich es geschafft habe. Wer von euch Väter oder Mütter sagt, toll, super, jetzt spring runter, ich fang dich auf. Oder wenn das Kind da oben, ganz oben, sich an der Decke klammert und sagt, so, kann ich bitte loslassen, fängst du mich auf? Wer von euch sagt, selbstverständlich, mach das, wie toll. Und wer von euch sagt, bleib da, beweg dich nicht, lass nicht los, bis ich da oben bin. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich die Geschichte lese, dann staune ich zum zweiten Mal, weil ich sage, Jesus, wie kannst du nur dem sagen, komm, auf geht's, du willst das, raus aus dem Boot. Aber das ist, was Jesus macht. Er sagt nicht, halt dich fest, Petrus, setz dich hin und hör mit dem Blödsinn auf, sondern er sagt, okay, komm, Petrus, raus aus dem Boot, ich warte hier auf dich. Und Petrus steigt aus dem Boot. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich würde das wirklich so, wie es war, sehen, wie der ausgestiegen ist, wie er die ersten Schritte gemacht hat. Und die Bibel sagt, der läuft und er ist fast bei Jesus. Ich weiß nicht, wie viele Meter der gelaufen ist über die Wellen und über dieses stürmische Meer. Aber der ist schon bei Jesus, als er auf einmal nicht mehr Jesus anschaut und nicht mehr begeistert ist von dem, was er tut, sondern auf einmal merkt, wie hoch die Wellen sind und der Wind. Und ihn packt die Angst und ihn packen die Zweifel. Und so wie es immer ist, ne? Fährst Fahrrad zum ersten Mal und sagst, wow, wie schön, wie schön, wie schön. Und dann merkst du, oh nein, ich fahre Fahrrad. Guck mal, wie schnell ich bin. Und der Zaun kommt auf mich zu. Und ich weiß nicht, wie man bremst. Ne? Also so die Zweifel, die Angst. Das passiert auch mit Petrus. Und oh nein, das Boot ist so weit und die Wellen so hoch. Und ich kann zwar schwimmen, aber hier kommt kein Mensch durch. Und auf einmal sagt die Bibel, fängt er an zu sinken. Und dann ruft er aber zu Jesus, Jesus, rette mich. Und sobald, sagt die Bibel, sobald er gerufen hat, streckt Jesus seine Hand aus und zieht ihn hoch. Nicht ins Boot, sondern auf dem Wasser. Und ich stelle mir vor, dass sie so Hand in Hand dann zusammen zum Boot laufen, weil es steht, dass sie ins Boot steigen, alles sich beruhigt und sie ganz in Frieden ans Land fahren. Ich finde es bemerkenswert. Ich finde es bemerkenswert. Zwei Sachen finde ich bemerkenswert. Dass Petrus, ohne dass es notwendig ist, sagt, ich möchte aus dem Boot raus. Wenn du Jesus das bist, ich möchte auch das erleben, was du, ich will auch das tun, was du tust. Du läufst über Wasser, ich möchte auch. Ich möchte so sein wie du. Ich möchte auch dieses Erlebnis haben. Es sind 12 Menschen da im Boot, aber nur einer traut sich zu. Ich frage mich, was haben die anderen 11 gedacht? Was haben die anderen 11 gedacht? Die haben gesagt, wow, ich weiß nicht, wer noch gerudert hat. Oder ich glaube, die waren nur noch so, wow, was für ein Kino, ne? Also, was passiert jetzt? Und Petrus steigt aus. Und das Zweite, worüber ich staune, ist, dass Gott sagt, komm raus. Ja, du kannst das erleben, was ich erlebe. Trau dich. Wenn ein Mensch aus dem Boot steigen will, dann ist Gott nicht derjenige, der sagt, tu das nicht. Sondern Gott ist derjenige, der sagt, komm, ich bin da, tu das. Und ich glaube, dass ein Leben, in dem wir aus dem Boot steigen, ein ganz anderes Leben ist, als ein Leben, wo man nur im Boot bleibt. Weil im Boot kann man auch am Ufer bleiben, wisst ihr das? Ich war mal in Amsterdam und dann gibt es diese langen Kanäle. Ne? Amsterdam ist durchkreuzt von Wasserkanälen. Und ihr werdet sehen, an diesen Wasserkanälen liegen Boote, ehemalige Schiffe, Boote, alle möglichen Größen. Und was aber auffällt, ist, dass die so fest getaut sind, also manchmal so mit Riesenketten, die man gar nicht mehr abmachen kann. Und du brauchst nicht lange, um zu merken, dass diese Boote als Wohnungen benutzt werden und dass diese Boote nie wieder aufs Meer fahren werden. Die sind einfach nur da festgetaut. Menschen leben da, du kannst so eine Wohnung kaufen. Dann hast du so Meeresgefühl. Manchmal, wenn vielleicht die Wellen ein bisschen plätschern da, das schaukelt ein bisschen, aber du kommst nirgendwo hin. Es ist ein Zuhause, aber ein unbewegliches Zuhause. Ein Boot, aber was sich nicht bewegt. Und man kann das Leben so leben. Aber ich glaube, dass was Gott will, das verstehe ich auch aus dieser Geschichte, Gott will, dass wir uns mit dem Boot aufs Meer trauen und noch verrücktere Sachen uns trauen, mitten auf dem Meer aus dem Boot steigen. Stellt euch das vor. Ist schon verrückt genug, mit dem Boot in einem stürmischen Meer unterwegs zu sein, aber dann mitten im Sturm noch aus dem Boot auszusteigen, das ist schon krass. Aber das ist, was Gott will. Oder zumindest, was Gott unterstützt. Und wie ich gesagt habe, ich habe beides in meinem Leben erlebt, dass das Leben mich ins Wasser geschubst hat und ich musste ums Überleben kämpfen. Ich habe diese Geschichte erzählt, ich werde sie nur kurz erzählen. Als ich nach Deutschland kam, es war eine super dramatische Situation für unsere Familie. Wir haben unser Haus in Rumänien nach 10-jähriger Gerichtsverhandlung verloren. Wir waren regelrecht obdachlos, meine Mutter und wir zwei Jungs. Ich war damals, als das passiert ist, 19. Mein Bruder zweieinhalb Jahre jünger als ich. Ich habe meine Mutter verzweifelnd gesehen. Sie war Erzieherin, hat im Monat 100 D-Mark verdient. Das werde ich nie vergessen. Ungefähr 50 Euro. Rumänien war damals noch bitterarm. Und sie musste mit diesen 50 Euro die Familie Monat für Monat durchbringen. Das war sowieso ein Ding der Unmöglichkeit. Aber als wir unser Haus noch verloren haben, das war wirklich Mission Impossible. Und meine Mutter hat mit Unterstützung von Freunden ist nach Spanien ausgewandert, um zu versuchen, da Geld zu verdienen, dass wir ein anderes Haus kaufen können. Weil in unserem Dorf konntest du nicht zur Miete wohnen. Und auch wenn du zur Miete hättest wohnen können, womit hättest du die Miete bezahlen können? Es war existenziell. Und ich habe mit allen meinen Ersparnissen, die ich hatte, ich habe alles zusammengekratzt, was ich hatte, was ich hatte. Honig verkauft, ich war so Hobbyimker und ich habe ein bisschen Geld zusammengespart. Ich hatte 3000 D-Mark, das war mein ganzes Vermögen. Und jemand aus der Gemeinde, eine Glaubensschwester, hat mir noch 2000 D-Mark damals gegeben, damit ich die nach Friedensau schicken kann, um zu sagen, ich möchte hier mein Studium fortsetzen. Ich hatte schon 2 Jahre Theologie studiert und ich habe gedacht, hier kann ich eh nicht mehr bleiben. Deutschland war für mich immer so ein Land, mit dem ich sehr viele positive Sachen verbunden habe. In unserer Familie waren einige deutschstämmig und in meinem Dorf waren viele Deutsche. Und dann habe ich dieses Geld nach Friedensau geschickt. Ich war schon verschuldet mit 2000 D-Mark. Und ich kam nach Deutschland und habe erfahren, dass ich Visum für ein Jahr habe, dass ich nur 3 Monate Arbeitsrecht habe und dass das Geld, was ich im Voraus geschickt hatte, für 3 Monate reicht. Und dass, wenn am Ende des Jahres nicht alles bezahlt ist, ich leider mein Visum nicht verlängert bekomme. So, ich kam nach Deutschland, ich sprach kaum Deutsch. Ich hatte zwar ein bisschen in der Schule, so Deutsch als Fremdsprache, ich glaube 4 Jahre, 2 Stunden pro Woche. Ja. Und ich kam her und habe gesagt, okay, ich habe kein Geld, ich kann mir gar nicht leisten, jetzt ein Jahr Deutsch zu machen, sondern ich muss Deutsch lernen, so nebenbei. Und ich muss auch so gut sein, damit ich mein Studium schaffe. Und ich muss gucken, wie ich Geld verdiene, damit ich das ganze Jahr bezahle. Und ich habe in Rumänien oft nicht wirklich mich satt gegessen, aber ich kann euch sagen, in der ersten Zeit in Deutschland, ich habe mich auch nicht satt gegessen. Weil ich jede D-Mark gespart habe, um mein Studium zu bezahlen. Und am Anfang wusste ich gar nicht, wo ich arbeiten soll. Aber wenn du ins Wasser geworfen wirst, du strampelst, du kämpfst, du machst, du hast gar keine andere Wahl. Und was passiert ist, dass du dann irgendwann merkst, dass Hilfe kommt. Irgendwann kamen Kommilitonen, die ich da kennengelernt habe, vom Anfang an und haben gesagt, hey, hab keine Angst, ich unterstütze dich mit ein bisschen Geld. Dann kamen andere, haben gesagt, wir haben einen Arbeitsplatz in Nürnberg, wir nehmen dich mit, kannst mit uns da mitarbeiten. Und ich bin mit ihnen mit hingegangen. Wenn du keine Wahl hast, sind die Sachen einfach. Warum? Weil du gar nicht wählen musst. Für mich stellt sich nicht die Frage, möchtest du in diesem Betonbohrservice arbeiten? Das war eine Firma, die hatte so riesen Maschinen, die man schleppen musste und mit denen man im Beton Türen schnitt. Oder Fenster oder, ja, es gab so Schienen, riesenlange Schienen, die hunderte von Kilos wogen. Man musste sie zusammen schleppen, an die Wand anbringen, befestigen und dann kam so eine Kreissäge, die ins Beton geschnitten hat. Du warst dreckig von morgens bis abends, nass. Ich kam nie auf die Idee zu sagen, ich bitte euch, also wie? Ich bin Theologiestudent, also es ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich in dieser Firma arbeiten soll. Wenn du keine andere Wahl hast, ist das Leben super einfach. Weil egal, was du machen kannst, das tust du. Ich sprach eines Tages hier in einer anderen Gemeinde mit einem afrikanischen Studenten über meine Kinder und habe gesagt, ja, weißt du, meine Kinder, die haben eine schwierige Zeit, gerade mein Sohn macht eine schwierige Zeit durch. Der hat so die Qual der Wahl, der weiß nicht, was er studieren soll, der weiß auch nicht, was er jobben soll nebenher, ob er jetzt im Café arbeiten soll oder ob er doch bei seinem Freund oder... Und dann schaut er mich so an, hört ein bisschen zu und dann sagt er auf einmal, weißt du, in Afrika, wir haben solche Probleme nicht. Und ich sage, nein. Und ich sage, nein, also bei uns ist alles ganz klar. Und ich sage, ja, wie macht ihr das? Ne? Ich war neugierig. Und er sagte, bei uns in Afrika ist so, in meinem Land, wenn du einen Hauch von einer Chance hast, irgendetwas zu machen, einen Hauch von einer Chance hast, eine Arbeit zu kriegen oder so, dann ist klar, dass du das machst. Und deswegen sage ich, dass ich glaube, dass es viel leichter ist, wenn das Leben dich aus dem Boot schmeißt, auf dem Wasser zu laufen, als dann, wenn du selbst wählen musst. Ich glaube, dass meine Kinder es schwerer haben als ich. Manchmal denken wir so über die jungen Menschen, ach Mann, was sind sie verwöhnt. Ach Mann, wie viele Möglichkeiten sie haben und schau sie dir an. Aber es ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn du in einem sicheren Boot bist, zu sagen, weißt du was, ich steige aus und ich laufe jetzt auf dem Wasser. Es ist viel einfacher, einfach da zu bleiben. Aber wenn du kein Boot mehr hast unter den Füßen, musst du. Was ich bewundere an Petrus ist, dass er nicht raus muss, aber der will raus. Und aus dieser Geschichte will ich heute 5 Lektionen mitnehmen, die ich gerne mit euch teilen würde. Die erste Lektion, die ich lerne, ist, dass Gott es gut findet und dich unterstützt, wenn du auf dem Wasser laufen willst. Gott ist jemand, der sagt, willst du, komm raus. Die zweite Lektion, die ich lerne, ist, wenn du aus dem Boot steigst, wird es ungemütlich, manchmal lebensgefährlich. Das muss man sich im Klaren sein. Also das ist jetzt nicht nur, wir gehen in den Freizeitpark und fahren Achterbahn, ja? Fest angebunden, nichts kann passieren. Wir haben das Gefühl, es ist super gefährlich, aber es ist eigentlich sicher. Nein, wenn du aus dem Boot steigst, es kann wirklich gefährlich sein, manchmal lebensgefährlich. Ich gebe euch vielleicht ein Beispiel, weil sonst vielleicht kann man es nicht verstehen. Ein paar Mal habe ich in meinem Leben bis jetzt, wie gesagt, freiwillig diesen Schritt aus dem Boot gemacht. Und immer wenn du so einen Schritt machst, auch als Ehemann in deiner Familie, führt es dazu, dass die ganze Familie mit in diese Unsicherheit gezogen wird. Ich war etliche Jahre Pastor. Es ging alles gut, schöne Atmosphäre in der Gemeinde, alles war gut, so ein Boot, was ruhig fährt. Bis ich irgendwann so gespürt habe, ich möchte aber mehr als was hier in dieser Gemeinde passiert. Ich möchte mehr. Und ich habe aber gespürt, dass nicht viele gesagt haben, ja, wir steigen mit dir aus dem Boot. Und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich einfach nach Menschen suchen, die mit aus dem Boot steigen, die sagen, okay, wir steigen auch aus unseren Booten und versuchen auf dem Wasser zu laufen. Und ich bin zur Vereinigung gegangen und habe gesagt, ich würde gerne eine neue Gemeinde gründen. Und das habe ich auch meiner Frau mitgeteilt. Ich habe gesagt, guck, wir waren jetzt so lange in dieser Gemeinde, ich würde hier mal aussteigen und probieren, eine neue Gemeinde zu gründen. Und meine Frau hat mir die folgende Frage gestellt. Die hat gesagt, du bist hier an einem sicheren Ort, du hast eine Gemeinde, wo alles gut läuft, dein Gehalt kommt jeden Monat, wir sind sicher. Woher weißt du, dass diese Gemeinde, die du gründen willst, wirklich gegründet wird? Und was machen wir und was machst du, wenn in einem Jahr oder anderthalb Jahren oder in 2 Jahren, nach all den Versuchen, die du mit den anderen Menschen unternommen hast, nichts da ist? Ist dir klar, dass du nicht sagen kannst, ja, ich möchte wieder zurück ins Boot, in die Gemeinde, da wird ein anderer Kollege sein. Es kann sein, dass wir dann umziehen müssen, wer weiß, wo es uns verschlägt. Hast du daran gedacht? Und ich habe gesagt, ja, daran habe ich gedacht, aber ich möchte trotzdem das tun. Würdest du mit aus dem Boot steigen? Und Gott hat mich mit deiner Frau gesegnet, mit deiner Familie gesegnet, die bei vielen Schritten, die ich so aus dem Boot gemacht habe, gesagt haben, okay, wir steigen mit aus. Und wir sind gemeinsam aus dem Boot ausgestiegen. Ich habe immer gedacht, wenn es soweit ist, dann müssen wir dann diese Frage beantworten. Aber jedes Mal ist Unsicherheit da, ist Angst da, sind Zweifel da auf dem Weg. War das das Richtige? Hast du richtig gehandelt? Hast du nicht umsonst dich selbst oder deine Familie in Gefahr gebracht? Immer wenn du selbst aus dem Boot steigst, um auf dem Wasser zu laufen, um etwas zu machen, was du noch nie gemacht hast. Ich habe noch nie eine neue Gemeinde gegründet. Ich habe eine Pfadfindergruppe gegründet. Deswegen ein bisschen Erfahrung hatte ich. Auch damals wusste ich nicht, wie das gehen soll. Ich war in der Jugendabteilung. Ich habe meine jungen Kollegen ermutigt, lasst uns neue Gruppen starten, weil unsere Pfadfinderzahl auf dem Frohler war auf einem historischen Tief gesunken. Die haben geschwärmt von 900 Pfadfindern, die früher auf dem Frohler waren. 900. Als ich in der Jugendabteilung verantwortlich war, ist unsere Zahl der Pfadfinder auf 420 gesunken, die zum Frohler kamen. Weniger als die Hälfte. Und ich habe meine jungen Kollegen ermutigt, lasst uns neue Gruppen starten. Aber ich habe gemerkt, ich habe gar keine Ahnung, wie sowas geht. Und ich versuche, andere zu ermutigen, etwas zu machen, wovon ich keine Ahnung habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wir starten selbst eine Pfadfindergruppe. Nur, dass bei uns im Dorf wir nichts hatten. Wir hatten keine Gemeinde, wir hatten kein Geld, wir hatten keine Leute. Und meine Frau hat mich damals auch gesagt, wie soll das gehen? Und was, wenn das nicht geht? Wie stehst du denn da? Du redest ständig von was machen, aber was, wenn es nicht klappt? Und ich habe meiner Frau gesagt, wir starten mit dem, was wir haben. Wir haben ein Wohnzimmer, wir haben einen Sohn, unser Sohn hat einen Freund. Also wir haben schon zwei Pfadfinder. Und in unserem Wohnzimmer, da passen bestimmt 15 Pfadfinder. Und mein Traum war, vielleicht haben wir irgendwann 30 Kinder. Aber was machen wir mit denen dann? Naja, ich habe keine Zeit, euch alles zu erzählen. Es ging mit Höhen und Tiefen, mit viel Angst, Zweifeln und so weiter. Aber 3 Jahre später hatten wir eine Gruppe mit 70 Leuten. Also 45 Kinder, 50% mehr, als ich mir erträumt habe, und 16 Mitarbeitern, die meisten aus unserer kleinen Stadt. Und alles, was wir aufgebaut haben, die ganzen Zelte, die wir, alles haben wir nicht mit Geldern von der Gemeinde finanziert, sondern es war alles Gelder von den Firmen, von den Eltern, von alles von außen. Und wir waren sogar so in unserem Ranking hier in Mittelrhein, wir waren auf dem 2. Platz auf gleichen Augenhöhe mit der 2. Gruppe nach Marienhöhe, Mainz-Wiesbaden. Mainz-Wiesbaden war so die 2. Gruppe und wir innerhalb von 3 Jahren waren da, wo die Mainzer schon mit ihren ganzen Geschichte waren. Und ich dachte, Gott, was ist hier passiert? Diese 3 Jahre waren aber sehr turbulent. Also von 0 auf 70 Leute, das geht nicht mit wir schnipsen, sondern wie gesagt, viele Tränen, Angst und Schweiß und Zweifeln und so weiter. Aber ich hatte schon erlebt, was es bedeutet, wenn du mit Gott aus dem Boot steigst, was dann passieren kann. Und ich glaube, dass Gott so ein Leben möchte. Ich bin 50 und ich weiß, das Leben läuft ab. Und ich denke, wenn ich irgendwann so kurz vor dem Ableben stehe und auf mein Leben zurückblicke, ich weiß jetzt schon, dass mich mit Freude füllen wird und mit Dankbarkeit Gott gegenüber und den ganzen Menschen, die mit unterstützt haben und mit denen wir mit auf dem Weg waren, für all diese Momente, in denen wir aus dem Boot gestiegen sind und erlebt haben, dass du mit Gott auf dem Wasser laufen kannst. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht mein Verdienst. Es ist einfach nur das, was Gott tut, wenn du sagst, ich möchte aus dem Boot steigen und er sagt, steig aus. Wunder passieren nicht im Boot. Wachstum passiert nicht im Boot. Wachstum und Wunder passieren auf dem Wasser. Im Boot haben wir die Kontrolle. Im Boot managen wir alles. Im Boot brauchen wir Gott nicht. Aber wenn du aus dem Boot rausgeworfen wirst oder du selbst aus dem Boot steigst, hast du gar keine andere Chance mehr, als dich auf Gott zu verlassen. Und deswegen möchte ich euch einfach diese 5 Lehren mitgeben. Ich habe bei der 2. aufgehört. Die 3. lautet, egal was unterwegs passiert, Gott ist bei dir und bereit dir zu helfen, damit du nicht untergehst. Als Petrus schreit, Jesus, rette mich, sagt nicht Jesus, tja, selber schuld, mein Freund. Du wolltest raus, jetzt guck, wo du bleibst. Nein, sofort streckt Jesus die Hand aus und zieht ihn hoch. Die vierte Lehre, die ich aus dieser Geschichte entnehme, wenn du aus dem Boot steigst, wirst du Wunder mit Gott erleben und Wachstum wie nie in deinem Leben zuvor. Und die letzte Lektion, die wir entnehmen können, andere Menschen, die zuschauen, werden Wunder mit Gott erleben und im Glauben und persönlich wachsen. Wisst ihr, wie die Geschichte endet? Ich gehe nochmal zurück, weil das steht ganz unten. Da steht da, Jesus steigt im Boot, der Sturm legt sich und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Also auch die Zuschauer, die im Boot geblieben sind, nach dem, was sie erlebt haben, weil dieser verrückte Petrus sagt, ich möchte auf dem Wasser laufen, die laufen selbst nicht auf dem Wasser, aber allein Zeugen von dieser verrückten Geschichte zu sein, bringt sie dazu zu sagen, Jesus, du bist Gottes Sohn. Also das, was wir erlebt haben hier, und ich kann euch sagen, nicht nur Petrus hat diese Geschichte nie in seinem Leben vergessen, sondern diese 11, die im Boot geblieben sind, haben diesen Moment, diese Geschichte nie wieder in ihrem Leben vergessen. Es müssen nicht alle Menschen aus dem Boot steigen. Es reicht aus, wenn einer von 12 aus dem Boot steigt, damit 12 Menschen ein Wunder erleben. Es ist auch nie so, dass alle Menschen aus dem Boot steigen. Auch als Gemeinde, es werden immer Einzelne, die aus dem Boot steigen. Aber das wird eine ganze Gemeinde prägen. Und ich glaube, dass im persönlichen Leben dieses Wunder erleben und Wachstum erleben möglich ist. Aber ich glaube, dass auch in einer Gruppe von Menschen wie einer Gemeinde diese Wunder passieren, wenn die Einzelnen, aber auch die Gemeinde als Ganze sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die aus dem Boot steigt. Die mit dem Boot aufs hohe Meer fährt und da manch einer sogar aus dem Boot steigt. Stellt euch das vor. Marienhöhe als großes Schiff, was nicht wie in Amsterdam festgeankert, festgetaut, mit Muscheln auf dem Rumpf wachsend und Moos überall bewachsen, irgendwo in einem Hafen liegt. Ein Zuhause, ja, ein Zuhause, ein gemütliches Zuhause. Ja, man kann ein gemütliches Zuhause sein, definitiv. Sondern ein Schiff. Wisst ihr, dass die Marienhöhe das Flaggschiff unserer Vereinigung ist? Ist die größte Gemeinde in unserer Vereinigung. Die Marienhöhe. Eigentlich ist Marienhöhe das Flaggschiff Deutschlands in der Adventgemeinde. Es gibt keine größere Gemeinde in ganz Deutschland als die Marienhöhe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Vielleicht könnt ihr mir von der Technik helfen, zwei Folien weiterzukommen. Okay, genau. So, einmal vor. Ich komme mit dem... Genau. Die Marienhöhe ist das Flaggschiff unserer Kirche in ganz Deutschland. Und wenn du die größte Gemeinde bist, dann passiert etwas automatisch. Andere schauen auf dich. Andere orientieren sich an dir. Und ich glaube, dass Marienhöhe verschiedene Möglichkeiten hat. Wie ich gesagt habe, es kann ein Schiff sein, das ein Zuhause ist, der aber vor Anker liegt. Es kann ein Schiff sein, das Hafenfahrten anbietet in sicheren und immer ruhigen Gewässern. Vielleicht habt ihr gesehen, im Hafen ist immer alles ruhig. Kann man Runden drehen, passiert nichts Dramatisches. Es kann ein Schiff sein, das aufs offene Meer segelt, im Vertrauen auf Gott, dass es Menschen in Not retten kann und sie nach Hause bringt. Es kann ein Schiff sein, das von Menschen geleitet wird, die glauben, dass mit Gott an Bord jedes Ziel erreichbar ist. Und deswegen, ich glaube, dass auch unsere Gemeinde hier auf der Marienhöhe verschiedene Möglichkeiten hat. Und ich sehe schon viele Dinge, die dafür sprechen, dass Marienhöhe in die Richtung der letzten zwei Punkte sich bewegen. Und aus dieser Gemeinde ist vor kurzem eine neue Gemeinde entstanden, mit 100 Menschen. Ich kenne die Gemeinde, ich predige auch da manchmal. Und wenn ich hier mich in die Runde umschaue, dann sehe ich, dass diese Gemeinde wieder voll ist. Man hat ein Kind in die Welt gesetzt und die Marienhöhe ist wieder voll. Ich weiß, was bei den Pfadfindern hier passiert. Ich weiß, was für eine Tradition in diesem Bereich ihr habt. Ich schaue euch an, Gerlinde und Norbert. Und meine Frau hat mir erzählt, dass ihr die Leiter wart, als sie bei den Pfadfindern war. Ich weiß, dass euer Sohn Leiter der Pfadfindergruppe war. Ich weiß, dass Susi Vorschulleiterin war. Ihr habt eine Kultur des Leaderships hier, was seinesgleichen sucht in Deutschland. Und das über Jahrzehnte. Und jetzt, die Größe, die diese Gruppe der Pfadfinder erreicht hat, zeugt von Menschen, Leitern, die aus dem Boot steigen, die gelernt haben von den Vorgängern und das noch einen Schritt weiterbringen. Und deswegen, das begeistert mich. Und deswegen weiß ich, dass in dieser Gemeinde unglaublich viel Potenzial liegt. Aber ich glaube, dass wir dieses Potenzial nur komplett entfesseln können, wenn wir Menschen haben, Menschen sind, die sagen, mit Gott steige ich immer wieder aus dem Boot. Ich fahre aufs hohe See, trotz Sturm und Wellen, und da, manche sind sogar bereit, aus dem Boot zu steigen, weil Jesus sagt, komm raus. Ich beende meine Predigt. Man sagt, es gibt zwei Arten von Predigten. Man kann die Menschen motivieren durch eine Predigt. Es ist nicht das Beste, was man machen kann. Weil manchmal sind sie motiviert, so wie ein Auto, was man hochdreht. Aber wenn du nicht den Gang einlegst, also es wird nur Geräusch gemacht, aber es passiert nichts. Ja? Also es gibt Motivationspredigten und es gibt transformationelle Predigten. Also das verändert was. Und der Unterschied ist, dass wenn etwas auch verändert werden soll, man den Menschen auch sagen soll, was sie tun sollen. Nicht nur, dass sie es tun sollen, sondern auch, was sie tun sollen. Aber an diesem Punkt muss ich aussteigen. Ich bin nicht da und ich fühle mich nicht fähig, euch zu sagen, was ihr tun sollt. Weder in eurem persönlichen Leben noch als Gemeinde. Aber ich kann euch sagen, dass ich volles Vertrauen habe in eure Leitung. Ihr habt super Leiter hier auf der Marienhöhe in allen Bereichen. Ich vertraue Gott und ich vertraue euch als Gemeinde. Und bin sehr, sehr gespannt, was Gott für Wunder, was Gott für Wachstum geschehen lassen wird, wenn wir bereit sind, aus dem Boot zu steigen. Möge Gott uns segnen, möge Gott uns den Mut geben, diesen Schritt zu machen, auch wenn wir nicht müssen. Das ist die größte Mutprobe, wenn du nicht musst und trotzdem wie Petrus sagst, ich will. Amen.